herzlich willkommen. Was war das für ein geiles Chiefs-Spiel? Ihr seid hier bei Das Kingdom. Ich bin Daniel und natürlich ist auch Marius heute wieder da. Moin, Marius.
Moin, Daniel. Moin an euch da draußen.
Ich muss eigentlich Servus sagen. Ich bin nämlich heute nicht im schönen Hamburg. Ich bin heute 6 Stunden nach München gefahren. Eigentlich sogar ganz genau nach Unterhaching. Morgen findet das NFL Flag Deutschland-Finale hier statt. Da freue ich mich schon sehr drauf. Da werde ich bestimmt auch mal drüber berichten. Aber wir wollen heute über die Chiefs sprechen. Hast du noch irgendwelche, also konntest du überhaupt schlafen, nachdem du das Spiel nachts gesehen hast?
Natürlich, wie erwartet, war es schwierig mit dem Schlaf. Ich habe 3,5 Stunden so knapp vorgeschlafen und danach, waren es auch nochmal so, ja, ich würde mal sagen, 2,5 schwache waren es. Und seitdem kämpft man sich so durch den Tag mit Kaffee und Energy Drinks und versucht irgendwie zu verarbeiten, was da eigentlich wieder gestern Nacht passiert ist. Weil ich glaube, Thursday Night Football, Sunday Night Football und Monday Night Football mit Chiefs, das geht einfach nicht, dass man danach noch irgendwie garantiert schlafen kann. Das geht nicht.
Wie hast du das Spiel denn wahrgenommen? Also für mich war es so, ich habe es heute nicht nachts gesehen. Ich musste ja heute nach München fahren. Von daher bin ich dann ganz vorbildlich sozusagen ins Bett gegangen nach der zweiten Runde des Spiels, Sonntagsspiele, und habe dann heute Morgen wirklich alles ausgemacht. Ich habe es geschafft, dass ich nicht wusste, wie dieses Spiel ausgegangen ist, was da passiert ist, und habe dann mir schön auf der Fahrt 3,5 Stunden lang das Spiel wirklich im Recap angeguckt, im Real Life angeguckt und saß da manchmal und musste echt einfach nur den Kopf schütteln. Also ich fand das ein obskures Spiel, wo ich dachte, die Chiefs kommen in dieses Spiel rein und haben eigentlich alles im Griff. Sie haben gelernt, sie sind mit einer Härte und mit einer Konsequenz da am Anfang eigentlich gesagt, die wissen, so muss man die Chiefs, so muss man die Titans nehmen. Das ist ein völlig anderes Spiel als letztes Mal. Und dann so zeitweise Richtung Halbzeit habe ich gedacht, okay, das ist ganz alte Chiefs-Themen. Ich fühle mich sehr erinnert an den Super Bowl gegen die Buccaneers. Mahomes ist völlig chancenlos, irgendwie die Bälle anzubringen. Die Receiver haben wirklich irgendwie Butter an den Fingern. Und also ich bin da wirklich durch unterschiedlichste Gefühlsemotionen, Welten gelaufen und dachte, was ist das? Und am Ende, also als es dann lange im vierten Viertel noch irgendwie mit 8 Punkten hinten war, habe ich gedacht, okay, das ist es dann jetzt auch. Wie ging es dir?
Ja, sind verschiedene Sachen, die absolut absurd sind. Also eigentlich könnte man ja sagen, ja, es war alles wie immer gegen die Titans. Also Derrick Henry läuft den Ball, wir tun uns offensiv besonders schwer. Ich meine, letztes Jahr in Nashville haben wir auch nur 3 Punkte gemacht und sind da sang- und klanglos untergegangen. Jetzt war es auch wieder so, die Offense hat es irgendwie nicht geschafft, die PS auf die Straße zu kriegen und am Ende müssen wir in der Overtime nachsitzen und kriegen dann gerade so die Kurve, nachdem wir wieder so ein Comeback gemacht haben. Andererseits, wenn ich mir im Nachhinein also die Stats anschaue von diesem Matchup und einfach nicht das Ergebnis weiß, dann ist es so absurd. Auf der einen Seite ist die Waage quasi komplett unten und auf der anderen oben. Und du denkst dir, dieses Spiel kann niemals, niemals nur mit 3 Punkten Unterschied in Overtime gewonnen worden sein. Das kann ja gar nicht sein. Also Beispiel mal First Downs bei den Titans 9, bei uns 29. Und so geht's ja auch gerade weiter. Also Total Yards Titans 229, 499 bei uns. Dann denkst du, das gibt's doch gar nicht. Und dann dieser Spielverlauf, einfach absurder konnte es einfach nicht sein. Ja, du hast schon gesagt, wir sind super smart gestartet. Ich dachte auch so, ey, mega gut, der Ball läuft richtig. Hier, Kadarius Toney kriegt den ersten Pass und dann geht's direkt los. 15 Yards Play Richtung Endzone. Und hast du dann gefühlt gedacht, so jetzt holen wir uns direkt den ersten Touchdown ab. Und dann so ein Holding-Call gegen Noah Gray war es, glaube ich. Dann sind wir von 8 Yards auf 18 runtergerutscht und dann am Ende nur das Field-Goal rausgeholt. Und das, finde ich, in der Summe war so ein bisschen bezeichnend, was dann folgen sollte den ganzen Abend über. Viele vermeidbare Fehler in der gesamten Offense. Und dann war irgendwie der Rhythmus danach weg. Habe ich so das Gefühl gehabt. Also dann hat Butker auch noch dann nach dem ersten einzigen Touchdown in der Halbzeit den Extrapunkt verschossen und dann hatte ich gefühlt, dann ging überhaupt gar nichts mehr auf Seiten der Offense. Und ja, also schwierig, schwierig. Ich weiß nicht, ob es im Real Life, also du hast ja, Gott sei Dank, du wurdest ja nicht gespoilert, aber da war das wahrscheinlich auch mega zum Haare raufen, zumindest die erste Halbzeit.
Ja, es ist eben, also am Laptop in der oder am iPad in der Bahn ist es eben wirklich schon so ein sehr analytisches Ding. Man ist ganz anders dran, man ist ganz viel dichter dran, viel weniger emotional vielleicht dann schon, aber eben man guckt sich schon ganz, ganz viele Sachen genau an und versucht darauf zu achten, was da passiert. Und mal positiv Sachen. Also für mich gibt es zwei Spieler, die klar überzeugt haben. Und das ist einmal der Jarius Sneed in der Defense. Also was der gecovert hat, wie der insgesamt gut aussah, beeindruckend. Das fand ich schon nochmal eine Aussagekraft. Ich finde, Mike Dana, das wiedergekommen ist in der Defense, fand ich stark. Trent McDuffie hat am Ende auch schon fast 50 Snaps gemacht, also von wegen locker reinkommen. Der hat fast jeden Snap gespielt. Also das war auch positiv, also auf jeden Fall für einen Rookie eine extrem positive Geschichte. Joshua Williams sah okay aus. Chris Jones unauffällig bis ganz kurz vorm Ende. Da hat er dann auch nochmal ein bisschen Gas gegeben. Nick Bolton unfassbar stark. Also ich glaube, in der Run-Defense, ohne den hätten wir das überhaupt nicht aufgehalten. Die Defense hat sich in der zweiten Halbzeit massiv gesteigert. Also es war eine der besten Defensivleistungen einer Chiefs-Defense in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit habe ich auch so meine Bauchschmerzen gehabt. Und in der Offense, ich glaube, wir müssen gar nicht drum herum reden, das jetzt einzeln auseinanderzunehmen. Patrick Mahomes ist der Spieler, der den Unterschied gemacht hat. Also am Ende haben wir zwei sehr eindimensionale Teams gehabt, die Titans, und da liebe ich Mike Vrabel ehrlicherweise für. Ich habe während des Spiels mal so gesagt, gerade für mich könnte das sogar ein Nachfolger von Andy Reid sein, wenn er denn eine ordentliche Offense-Taktik hätte mit einer ordentlichen Passing-Offense. Also Mike Vrabel hat eine geile Einstellung, dessen Spieler folgen ihm bis überall hin, und das gefällt mir extrem gut. Am Ende sind die so eindimensional in der Offense, das fand ich wirklich beeindruckend. Also Malik Willis jetzt als Rookie, okay, hat 80 Yards geworfen, hat 5 Bälle von 16 angebracht, wurde dreimal gesackt. Also am Ende ist da wirklich, wirklich, wirklich wenig rausgekommen. Also wenn man von den 80 Yards die 23 Yards Sacks nochmal runternimmt, dann ist das eine Off-Passing-Offense von 57 Yards. Das ist einfach unterdurchschnittlich. Und Derrick Henry, wir haben beide gehofft, unter 100 Yards. Sind 115 gewesen, finde ich eigentlich in Ordnung. Wenn dieser lange Lauf für 56 Yards nicht drin gewesen wäre, wäre das alles eigentlich relativ, relativ okay gewesen. Das war so mein Positivgefühl. Also Patrick Mahomes, über den reden wir gleich auch nochmal, unfassbar. Für mich Sneed und die Defense in der zweiten Halbzeit wirklich, wirklich stark. Aber in der Offense war dann nicht mehr so viel. Also Kelsey sah, obwohl er viel gedeckt worden ist, eigentlich ganz gut aus. Juju sah ganz okay aus. Mecole Hardman sah in Ordnung aus. Wie gesagt, die Stats sahen in Ordnung aus. Aber es hat ganz oft einfach irgendwie nichts gebracht, oder?
Ja, es hat ganz oft nichts gebracht, oder es war halt, beziehungsweise es war nicht so produktiv, wie man es gehofft hatte, sage ich jetzt mal. Also Juju hatte auch, fand ich, ein wirklich sehr solides Spiel, besonders dann, wenn Kelsey eben in der Coverage war, von zwei Leuten rausgenommen wurde, dann hat er einige wichtige Third Downs geholt und insgesamt 17 Targets, 10 Receptions für 88 Yards. Das haben wir auch schon mal schlechter erlebt. Ich fand ihn auch ein bisschen sicherer als beispielsweise Kelsey, zwischendurch mal echt gestruggelt, hatte zwar jetzt wieder viele Yards, ich glaube, hat auch Gronk gleichgezogen im 32. Karrierespiel mit 100 und mehr Receiving Yards eines Tight End. Aber so richtig sicher war der auch nicht, und dieser Helm vom Kopf reißen und als gefühlt Bowlingkugel benutzt ist, da hat auch, glaube ich, schon Bände gesprochen, und das erste Meme kursiert auch schon im Web, was ich sehr amüsant finde, wo dann die Pins dann.
Den Call hätte man auch anders machen können, habe ich ja auch gedacht in dem Moment. Dass wir die zwei Two-Point-Conversion und die zwei Punkte am Ende noch gekriegt haben, da können wir, haben wir sehr viel Glück gehabt.
Grundsätzlich diese Two-Point-Conversion, also war ja dann der dritte Anlauf hat dann gesessen, aber davor, ja, ich will jetzt auch nicht so viel die Refs anmeckern. Es waren auf beiden Seiten, glaube ich, die eine oder andere Flagge dabei, die man nicht unbedingt geben muss. Dann waren welche dabei, die nicht gegeben wurden. In der Summe wahrscheinlich ein paar zu viel, aber das kann dann nicht die Ausrede sein, dass man so gar nicht irgendwie in den Rhythmus findet, besonders auf der offensiven Seite. Also ja, wer auch so ein bisschen so Licht und Schatten hatte, Mecole Hardman. Also einerseits macht er diesen 20-Yard-Punch-Return und den einzigen Chiefs-Touchdown in der ersten Hälfte, andererseits auch wieder den Schatten, wo er Punt an der 1-Yard-Line dann runter tropfen lässt, anstatt den aufzunehmen, und am Ende dieser Drop-Pass am Ende vom dritten Viertel dann auch nicht wirklich dafür Ruhe gesorgt, oder dass wir dann mal wirklich was gemacht haben mit den Möglichkeiten, die wir offensiv dann auch bekommen haben. Also Das fand ich auch echt ein bisschen schwach. Wenig wirklich, so ein bisschen als den Unsung Hero gesehen habe. Hat jetzt zwar auch nicht so viel gemacht, aber war halt eben Noah Gray. Also der hat, was die Stats angeht, 3 Targets, 45 Yards. Aber dieser 27-Yard-Jonglage bei Third Down in der Overtime, den musst du halt auch erstmal dann wieder so fangen und festhalten. Das wird auf jeden Fall einen schönen Platz in seinem persönlichen Highlight-Tape haben. Und auch als Blocker in der Pass-Protection fand ich ihn gut gegen die Blitze von den Titans. Hat da gute Argumente auf jeden Fall für sich gesammelt, da die Nummer 2 Tight End zu sein und vielleicht irgendwann auch mal den Platz von Travis Kelce einzunehmen. Natürlich hoffentlich noch in weiter Zukunft.
Ich fand's ganz spannend. Also fangen wir mal an. Ich bin bei allem dabei. Noah Gray, unfassbar wichtigen Catch gemacht. Mir gehen so ein paar Receiver aus. Auch Watson hat einen starken Catch über, glaube ich, 31 Yards, der aber ansonsten irgendwie nicht viel gemacht haben. Clyde Edwards-Helaire spielt für mich aktuell gar keine Rolle mehr in diesem Team. Isaiah Pacheco auch. Also das ganze Rushing war ein, also ist wirklich ein Problem. Wenn wir so eindimensional nur sind, dann ist es wirklich einfach, oder viel einfacher, unsere Receiver zu decken, und das funktioniert eben auch. Die Titans blitzen nochmal, glaube ich, 33%. Gegen uns haben sie weit unter 10% geblitzt und haben trotzdem relativ viel Pressure gemacht, weil Andrew Wiley ehrlicherweise völlig neben sich stand. Die haben einiges gemacht, die haben auch einige Leute gekriegt. Simmons ist auch ein super, super starker Verteidiger dann da, aber das war zu einfach. Ich finde, auch wir haben schon so oft über unsere Tackles gesprochen, das war wieder letztes Spiel dann ein bisschen stärker, jetzt wieder deutlich schwächer. Also ich tue mich da schwer. Es war ganz spannend zu hören. Auf dem englischen Kommentar war Chris Collinsworth, der dann an Andrew Wiley mehrfach gelobt hat in diesem letzten Drive, den sie im vierten Viertel hatten, wo er es dann mal zweimal geschafft hat, seinen Gegner wegzudrücken oder nach hinten zu drücken, und plötzlich konnte Mahomes laufen, plötzlich hatte Mahomes Zeit, konnte Bälle anbringen, wo ich sage, ja, wenn die Tackles funktionieren, funktioniert diese Offense. Wenn die Tackles nicht funktionieren, rennt Mahomes um sein Leben, hat er viel zu wenig Zeit, um die Bälle anzubringen, und überwirft dann. Steht nicht richtig, kann nicht irgendwas machen. Also am Ende steht und fällt unser Spiel damit, wie die beiden Tackles es schaffen, die Angreifer wegzuhalten. Das sind ja Basics, Football Basics am Ende. Also wenn der Quarterback ein bisschen mehr Zeit bekommt, kann er auch ein bisschen mehr machen. Mahomes braucht nicht viel Zeit, aber er braucht ein bisschen Zeit. Und das finde ich dann schon immer sehr, sehr aussagekräftig, dass das Chiefs-Spiel funktioniert in dem Moment, in dem Andrew Wiley es schafft, seinen Typen eben nicht glatt durchlaufen zu lassen und sich nicht irgendwie von einem witzigen Move irgendwie wegdrehen zu lassen und vorbeizulaufen. Ist dann nicht nur ihm passiert. Creed Humphrey, unser Center, über den wir gleich noch reden, dem ist das auch ein, zwei Mal passiert. Einmal wurde er wirklich einfach stehen gelassen. Das passiert, aber es darf eben nicht so regelmäßig passieren. Und ich glaube, dass in der Offense wir sonst wirklich stark sind. Das zeigen die fast 450 Yards. Ich glaube, auch da kommt Mahomes immer weiter in Richtung Rekorde. Aber das könnte so viel einfacher sein.
Also das war wirklich absurd, absurd, was wir da in der Line angeboten haben an Plays. Also ich hatte manchmal so das Gefühl, das sah teilweise so aus, als hätten die noch nie diese Position gespielt. Also du hast es gerade schon angesprochen, das eine Ding, da dachte ich auch so, was ist passiert? Also natürlich hatten wir, sage ich jetzt mal, mit einer Defense zu kämpfen, wo wir genau gewusst haben, ja, die machen an der Line of Scrimmage Druck. Ja, die machen Druck auf Mahomes wahrscheinlich, bevor der den Ball überhaupt gesnappt hat, bevor er den gefangen hat, schon geht's los, schon brechen die da durch. Aber es war nicht nur bei Andrew Wiley. Ich hatte so das Gefühl, du hast irgendwo eine Schleuse aufgemacht und dann tropfte das Wasser am Anfang durch und dann floss es in Strömen durch die gesamte O-Line. Und Tooney hat sich auch den ein oder anderen Bock geleistet. Dre Smith hatte zu kämpfen. Orlando Brown will ich gar nicht anfangen. Also
nur mal auf PFF zu gehen. Also ich finde das mal ganz spannend, dann die Rankings auszusehen. Trey Smith hat eine 47,2, ist der schlechteste Offensivspieler der Chiefs laut PFF. Also die geben eben Grades und gucken sich genau jedes Play an. Hat man was gut gemacht? Hat man Fehler gemacht? Was für Themen hat man? Und da gerade beim Run-Blocking kommt Trey Smith überhaupt nicht gut klar. Hat auch nicht so gut funktioniert. Aber auch beim Pass-Blocking ist das nicht wirklich doll. Sky Moore ist da unten unter 50. Clyde Edwards-Helaire, Jerry McKinnon und so weiter. Dann kommt Andrew Wiley mit einer 55,6. Der hat ein paar Sachen ganz okay gemacht, aber auch, also weit weg vom grünen Bereich. kommt aber Chico, der einen Tick besser war, der auch ein paar Plays hatte, die da waren. Nick Allegretti war ja zwei Snaps auf dem Spiel und auch ganz, ganz, ganz witzig, weil er dann weiter runtergelaufen ist, den Platz, was er eigentlich nicht dürfte, aber da er vorher angemeldet hat, dass er eligible ist, durfte er das. Das war ganz amüsant. Aber Creed Humphrey, weit weg von seiner normalen Form. Joe Thuney, schlechter als das, was er normalerweise spielt. Also und Orlando Brown wird hier sogar noch als viertbester gesehen. Also der hat scheinbar doch mehr besser gemacht, als ich habe vielleicht auch eine doofe Szene gesehen. Aber das ist insgesamt, ist das gerade eben Trey Smith, Andrew Wiley, der macht es aber jedes Mal, ist das einfach nicht genug.
Nee, absolut nicht genug. Und ich sag mal so, das fängt halt auch damit an, wenn die Line wackelt, dann wackelt die Pocket und dann ist eben Mahomes gezwungen, wieder irgendwelche Plays zu erzwingen. Und dann fängt er auch an zu scramblen und natürlich kann er das, aber das Problem ist, dass er teilweise halt auch versucht hat, aus der Pocket heraus die Bälle anzubringen. Und ich meine, es war vorher klar, wir haben eine Defense, da sind alle vier Main Pass Rusher mit drei und mehr Sacks da am Start. Jetzt sind nochmal vier dazugekommen, aber in weiten Strecken hat mich das wirklich bös an den Super Bowl 55 zurückerinnert. Und das ist halt einfach so, wir können nicht permanent Mahomes so unter Druck geraten lassen. Und dann ist das andere, das hast du auch schon gesagt, Thema Running Back. Es hatte kein Running Back von allen dreien mehr als 6 Yards. Das kann doch nicht wahr sein.
Auch das liegt ja nicht nur an den Running Back.
Genau, genau, das liegt an der Offensive Line in der Kombination. Und dann frage ich mich immer, woran, also jetzt würde ich mal eher sagen, die Schuld war, wenn alle drei wirklich so schlecht waren, was die Performance angeht, dann war es natürlich auch ein bisschen die Line. Aber andererseits frage ich mich, haben wir dann wirklich die richtigen Plays dafür rausgesucht, dass das überhaupt funktioniert hat? Und das habe ich halt ehrlicherweise nicht gesehen. Das ist wieder dieses Ding, wir entscheiden uns nicht für einen klassischen Starter auf der Running Back Position, machen diese Dauerrotation, was aber meines Erachtens nach irgendwie auch dazu führt, dass wir keinen Spieler nach seinen Stärken aufstellen, sondern dass wir einfach sagen, wir machen jetzt wieder einen Run-Game und dann holen wir, weiß ich nicht, 2 Yards raus und dann ist es wieder vorbei. Allein bezeichnend, dass Clyde Edwards-Helaire am produktivsten war, als er diesen Pass gefangen hat von Mahomes, als er von der Sideline wieder reinläuft und Mahomes ihn gerade noch als einziges Target irgendwie frei erwischt, was, glaube ich, auch wieder Third Down und irgendwas war. Und da denke ich mir auch so, das kann ja nicht sein. Also da muss man echt überlegen, was da falsch läuft. Also Blocking, ja, das ist das eine, aber du kriegst halt also auch keine Produktivität im Laufspiel hin und dann hast du halt wieder das Problem, dass du dann übers Passspiel kommen musst und wenn das auch nicht im Rhythmus ist, dann hast du genauso ein Spiel, wie das gestern eben war. Und das kannst du halt auch nur gegen so Teams machen, die offensiv super eindimensional sind und denen halt nichts anderes übrig bleibt, als über den Lauf zu kommen. Und idealerweise haben wir das auf der defensiven Seite dann gut gelöst. Besonders wiederholt, muss man ja sagen, innerhalb der Halbzeit viele Bilder gehabt von den Assistant Coaches auf der Tribüne und wahrscheinlich dann schön umgestellt und dann hatte man die auch im Griff. Und es hat ja auch kein einziger Wide Receiver auch nur einen Catch von den Titans. Das ist die nächste absurde Zahl, finde ich.
In der zweiten Halbzeit, glaube ich, hatten die 26 Yards oder so. Das war absurd wenig.
Genau.
Aber ich versuche ein bisschen Struktur reinzubringen, bevor wir völlig durchgehen. Für mich wirklich die Frage, die wir im Podcast davor gestellt haben, wie stoppt man Derrick Henry? Wir haben gesagt, den kannst du nicht vollkommen stoppen. In der ersten Halbzeit hatte ich wirklich Angst, der macht noch so ein 200-Yards-Spiel. In der zweiten Halbzeit war das deutlich entspannter. Für mich haben wir Derrick Henry so weit im Rahmen gehalten, wie das geht. In der zweiten Halbzeit war das ein wirklich gutes Run-Blocking. Es war am Ende ist da Run-Defense, am Ende ist da nicht wirklich viel passiert. Und man kann sagen, die hatten wir im Griff, da haben wir uns gut drauf eingestellt. Und Malik Willis hat auch Rookie-Fehler gemacht, hat jetzt keine extremen Fehler gemacht, aber also am Ende war da so viel Pressure, dass er ja schon regelmäßig gesackt worden ist im vierten Quarter in der Overtime. Also da hatte man das Gefühl, so wir haben kein Problem mehr. Wie hast du die Defensive gegen den Run wahrgenommen und gerade gegen Derrick Henry?
Ja, also sie haben auf jeden Fall ein bisschen was gesteigert in diesem Spiel. Wir haben am Anfang gestruggelt, um es dann eben danach eben besser zu machen. Wir hatten, fand ich, du hast sie schon genannt, Snead und vor allem auch Willie Gay fand ich echt auch gut. Carlos Dunlap hat sich mit seinem 99. Karriere-Sack so für den besten Pass-Rush in dieser Saison, glaube ich, aufgehoben und dann besonders in der zweiten Halbzeit und in der Overtime eben auch da an der Line dominiert. Kellen Saunders hat mir auch super gut gefallen. Also der ist, glaube ich, sogar Tackle-Leader gewesen mit 6 Tackles. Und ja, da hat man schon auch gemerkt, da geht was.
Darius Harris hat ganz wenig gespielt, aber sah dann auch okay aus. Aber er hat eben nur 3. Wundert mich dann auch, wenn Gay da wieder da ist. Ich fand Harris so stark, dass ich den gerne mehr sehen würde. Hat nur 3 Snaps gespielt. Da sah aber auch wieder gut aus. Also von daher, auch den fand ich in Ordnung. Und die jungen Jungs, da war Joshua Williams, glaube ich, deutlich stärker. Aber Trent McDuffie auch echt wirklich sensationell. Also wer dann ein bisschen runtergefallen ist, Juan Thornhill als Free Safety. Das war, glaube ich, sein schlechtestes Spiel, was ich überhaupt gesehen habe von ihm.
Ja, ich erinnere mich auch mit Schrecken an diesen zweiten, ist glaube ich, der zweite Derrick Henry Touchdown gewesen, wo er so versucht, noch irgendwas reinzuhalten mit der Schulter oder sonst was und eigentlich mal besser dem Carlos Dunlap zugehört hätte, wie man Derrick Henry am besten stoppt oder zumindest versucht zu tackeln, dass es nicht auf Pads-Höhe passieren sollte, sondern weiter unten. Und das,
ja, er sah abgeblockt oder er ging dagegen und er rutschte einfach nur so runter,
ja,
und war weg.
Wurde einfach weggewalzt, mal kurz für 6 Punkte in die Endzone spaziert. Der König ist da, macht den Weg frei, so nach dem Motto. Da sah ein bisschen unglücklich aus, muss ich auch sagen. Deswegen, ja, also vielleicht die einzige Schwachstelle.
Nächstes Thema für mich: Wie hat dir denn, auch wenn sehr begrenzt, aber wie hat dir denn Kadarius Toney gefallen?
Kadarius Toney hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, man hat gesehen, was er jetzt in Zukunft dann auch für eine Rolle einnehmen soll. Also mir hat er besonders bei seinen, ich glaube, zwei Dinge hat er gekriegt, den einen ganz am Anfang. Und aber auch sein Blocking hat mir sehr gefallen. Also das fand ich sehr gut, glaube ich, auch Andy Reid sehr gelobt. Da hat man gesehen, was da möglich ist. Den einen räumt er da komplett von der Seite ab. Also schönes Ding gewesen. Und deswegen glaube ich auch, der hat Bock. Der ist auch mit solchen Fähigkeiten ausgestattet, dass der relativ zügig helfen kann. Und ich würde mich freuen, wenn wir so ein Trio hinkriegen, dass wir Pacheco, Hartman und Toney so als unterschiedlichste Gadget-Waffen einsetzen für die einzelnen Plays. Ich glaube, dann kriegt man da was Gutes hin. Also, wie hat er dir gefallen?
Ja, ich finde, er hat genau das gezeigt, was uns fehlt. Also am Ende mit Juju haben wir eigentlich den gleichen Typus wie Travis Kelce wiederbekommen. Und ich habe das Gefühl, dass er wirklich, also die sind beide stark, die sind beide körperlich da, finde ich aber gewinnen ihre Duelle gegen Verteidiger nicht, indem sie krasse Bewegungen machen, sondern eher, dass sie körperlich sozusagen präsenter sind, wissen, was sie machen, kurze Bewegungen machen und dann eben auf der äußeren Schulter den Ball erfangen und so weiter. Also das ist am Ende eine andere Art, eher so dieses Big Body Slot, nicht das, was wir mit anderen Sachen haben. Und da MVS war für mich überhaupt kein Faktor. Sky Moore, da mache ich mir langsam wirklich Sorgen. Habe auch nicht verstanden, wieso er dann zweimal Target war oder einmal Target war. Sehr, sehr frei, sehr tief drin. Ich denke, das wäre zweimal. Ich sehe gerade in der Statistik hier nur einmal. Also vielleicht auch wegen Penalty zurückgerufen. Es kann sein, dass das der Faktor war. Aber das war irgendwie nicht so richtig doll. Und da habe ich, glaube ich, Toney hat eine andere Qualität und kann da, glaube ich, nochmal durch seine Körperlichkeit, durch seine Geschwindigkeit nochmal wirklich anders auch Räume nutzen und finden. Und dann natürlich Yards After Catch auch. Wir haben vor, glaube ich, anderthalb Wochen drüber geredet, brauchen wir OBJ? Und da haben wir gesagt, nee. Dieses Spiel hat bei mir ein bisschen für Zweifel gesorgt, dass ich sage, wenn Kadarius Toney der wirklich einschlägt, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob wir bei den Receivern schon alles rausgeholt haben oder ob wir nicht in irgendeiner Form, ich weiß gar nicht, wo die auf dem Platz dann stehen müssen, aber ob wir am Ende auch einem Mahomes nochmal einen anderen Typus Receiver hingeben können, der was smart ist, der Erfahrung reinholt, weil zu sehen, wie viele Probleme Marquez Wallace Scantling noch hat, wie viele Probleme Sky Moore noch hat, auch Pacheco ist noch nicht da, ich finde Watson ist noch, haben alle einzelnen Sachen, auch nur Gray einzelne mal einen guten Catch, aber da geht auch viel dabei, also ich glaube am Ende könnten wir es vielleicht sogar einfacher haben und das ist so ein bisschen der Gedanke, dass ich überlege, ein OBJ gibt vielleicht dem Team auch nochmal eine Erfahrung, gerade diesen jungen Leuten nochmal eine Idee, wie sie besser spielen können, weil sie einfach aktuell andere Receiver da haben. Also ich möchte das gar nicht, ich glaube nicht, dass es die Lösung für die Chiefs ist und das, ich glaube, er würde anderen Teams deutlich mehr geben. Also wenn ein OBJ zu den Bills gehen würde, dann würde ich sagen, scheiße, das ist ein wirkliches Problem, weil bei denen hat man gesehen, dass ein obwohl er gegen uns so gut gespielt hat, aber dass Gabriel Davis nicht die Lösung ist, wenn du am Ende noch einen Wurf machen musst. Und ich glaube, da würde ein OBJ nochmal eine ganz andere Rolle spielen und das würde mir Angst machen. Auch bei den Cowboys, glaube ich, würde er nochmal einen anderen Typus hinter CeeDee Lamb, nochmal einen anderen Typus an Receivern da reinholen. Für die ist er, glaube ich, deutlich geeigneter. Aber ich glaube, er hätte auch bei uns die Möglichkeit, diese Offense noch ein ganzes Stück nach vorne zu bringen, was ich vor 2 Wochen noch ein bisschen anders gesehen habe.
Ja, spannend. Ich kann es mir immer noch nicht vorstellen und ich glaube auch nicht, dass wir das machen. Einfach, weil ich glaube, die Unsicherheit da ist, dass wir nicht wissen, wie produktiv er wirklich ist. Also ist nicht die erste große Verletzung. Wir haben es ausführlich thematisiert. Ich glaube, wenn du das Vertrauen in Kadarius Toney erweiterst oder zumindest ihn machen lässt, dann glaube ich, kann er für uns auch schon eine Alternative sein und die relativ zügig sein. Wir dürfen, glaube ich, nur die Erwartung nicht überfrachten und wir müssen aufhören zu sagen, es muss diesen einen Wide Receiver 1 geben, der quasi in allem so ist, wie wir das mal im früheren Offensivschema hatten. Ja, wir brauchen aber eine, ich sag mal, Alternative und wir brauchen Alternativen. Also wir müssen auch bei den tiefen Bällen, die ich jetzt eher in dem Bereich MWS sehe, müssen wir dann halt einfach eine Lösung haben. Und dann kann es nicht sein, dass wir dann permanent sagen, okay, wir versuchen den mal auf Watson zu werfen und Watson wird dann halt überworfen, weil das Timing nicht stimmt und er 2 Meter dahinter läuft. So, das ist halt, wo ich sage, das wäre für mich ein klassischer MWS-Ball gewesen. Die Route hätte wahrscheinlich auch gepasst und im Spiel gegen die 49ers holt er den. Aber mir muss der dann auf der Außenbahn, muss er diese Dinger in meinen Begriff dann einfach holen. Und das habe ich halt nicht so gesehen. Ich weiß nicht, ob die da permanent gedeckt waren oder nicht. Also MWS war für mich das ganze Spiel permanent unsichtbar. Also ich habe von dem gefühlt jetzt auch nochmal bei der Zusammenfassung, bei der Viertelstündigen, habe ich nicht wirklich viel von ihm gesehen. Und genauso ging es mir eigentlich heute Nacht auch. Und das ist zu wenig von dem, was wir uns eigentlich erhoffen. Ich weiß aber nicht, ob OBJ in dieser Offense so stattfinden würde, wie er uns dann am produktivsten wäre. Ich glaube, durch die anderen Baustellen lösen wir das Problem auf der Wide-Receiver-Position nicht. Wir müssen erstmal die Line kitten, wir müssen unser Laufspiel in Gang bringen und dann, glaube ich, können wir mit dem vorhandenen Receiving Core schon auch was machen. Aber wir müssen halt auch was machen. Also so ein Spiel in den Playoffs, hat Patrick Mahomes, glaube ich, auch gesagt, das ist ein klassisches Playoff-Spiel gewesen. Aber es war einfach, wenn du den Gegner anschaust, der super eindimensional nur in der Offensive gespielt hat, der in der zweiten Halbzeit und in der Overtime nichts auf die Reihe gekriegt hat, dann darfst du eigentlich nicht so eine Produktivität an den Tag legen, wie wir das gemacht haben in der Offense. Das fliegt dir komplett um die Ohren im Januar.
Definitiv, 100%. Ich habe gerade mal so geguckt, was ich interessant finde, ist, dass die Red Zone Percentage, wo wir vor dem Spiel, glaube ich, noch Nummer 1 waren, das war nicht so doll. Also am Ende haben wir eben relativ wenig aus den guten Drives, die wir hatten, gemacht. Ein Spieler, über den wir dann auf jeden Fall nochmal reden müssen, ist unser Kicker. Was ist los mit Butker?
Ja, was ist los mit Butker? Also ich würde jetzt ungern anfangen, von einem Trend zu sprechen, aber das Produktivitätslevel von Harrison Butker seit seiner Verletzung ist mittlerweile echt ein Problem geworden. Hat jetzt in jedem Spiel, seit er wieder da ist, mindestens ein Field Goal verpatzt. Jetzt kommt auch noch der Extrapunkt dazu und ja, also hilfreich sind solche Spirenz dann eben bei so einer strugglenden Offense überhaupt nicht, weil am Ende, klar, hat er jetzt mit dem Field Goal dann den Sieg geholt in der Overtime, aber ehrlicherweise, die 4 verschenkten Punkte davor, die hätte man gar nicht erst liegen lassen müssen, dann wäre es gar nicht so weit kommen, dass man in die Overtime muss und uns in Europa den Schlaf raubt. Nee, aber das, ja, Ich weiß nicht, woran es liegt, ob man ihn zu früh wieder reingebracht hat, kann ich mir jetzt eigentlich ehrlicherweise nicht vorstellen. Ich meine, die Schwellung im Knöchel war schon da und wir haben ihn ja einige Spiele draußen gelassen. Dass er jetzt wieder zu früh da sein soll, schwer, also kann ich schwer sehen, aber es ist einfach der schlechteste Karrierewert von ihm, glaube ich. Ich glaube, er ist auch sogar der schlechteste Kicker, aller Kicker in der NFL aktuell mit einer Prozentzahl von irgendwas bei 63, 63% und weit entfernt von seiner persönlichen Bestleistung von Karriereschnitt von 88%. Also das sind Welten aktuell bei Harrison Butker und ist es halt wirklich eine Schwachstelle, wenn wir in den Special Teams oder beim Kicking Game so eine Baustelle da zusätzlich haben. Also das hat man wieder gesehen, wenn eine Baustelle kommt selten allein und ja, Harrison Butker hat jetzt dann nochmal eine aufgemacht dieses Jahr. Das sollten wir auch relativ schnell in den Griff kriegen. Ich meine, Matthew Wright ist ja, glaube ich, noch auf dem Roster, aber ich würde jetzt da ungern den jetzt quasi degradieren, weil er eigentlich, was die Karriere angeht, ist er eigentlich so knapp hinter Tucker anzusiedeln, ehrlicherweise.
Eigentlich schon. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Verletzung war. Sie haben ihn ja weit rausgenommen. Sie haben sogar Fourth Downs ausgespielt, weil sie ihm nicht so richtig vertraut haben. Für mich ist das einfach eine Position, wo wir das gerade nicht brauchen, weil da hätte einiges einfacher sein können. Also die vier Punkte, ich habe sogar insgesamt, ich glaube, er hat zwei Field Goals verschossen und einen Extra Point. War das so oder waren es nur ein Field Goal?
Ich glaube, ein Field Goal. Ich glaube, wir haben viel gepuntet in dem Spiel.
Das auf jeden Fall. Ja, genau. Ein Field Goal, 2 von 3 und ein Extra Point. Also am Ende sind da 4 Punkte verloren gegangen. Die hätten das natürlich gerade in dem vierten Viertel viel einfacher gemacht und da wären wir relativ entspannt aus dem Spiel herausgegangen mit einem Touchdown. Beziehungsweise vielleicht hätten wir da einfach dann auch einfach ein bisschen selbstbewusster gespielt. So war das eben sehr viel Druck drauf. Für mich ein bisschen unverständlich. Also wenn er noch nicht ganz fit ist, dann soll er nicht da sein und soll nicht spielen, wenn er ganz fit ist. Und gerade im Arrowhead ist ein offenes Stadion, ist ein bisschen Wind da, aber das ist eigentlich kein Grund. Das kennt er nun, also wer kennt das Arrowhead so gut wie er? Von daher, ich tue mich da sehr schwer, was da gerade los ist und würde es gerne verstehen. Aber hoffen wir mal, dass er wieder zur Normalform zurückkehrt. Und dass wir das Problem einfach relativ schnell gelöst haben. Ich habe noch ein Thema, mit dem, was ich mit dir besprechen möchte, wo wir, glaube ich, beide sehr viel drüber denken. Für mich war das ein MVP-Spiel. Aktuell kann es eigentlich, wenn wir jetzt in der Woche sind, für mich nur einen MVP in der NFL geben und das ist Patrick Mahomes. Der hat nicht nur schon wieder ein 400-Yard-Spiel rausgehauen, sondern der macht einfach so gut wie keine Fehler. Die Interception, die er geworfen hat, war ein Fehler von Kelce, der den Ball eigentlich hatte und dann wieder losgelassen hat aus meiner Sicht. Er macht alles richtig und er zwingt hier den Sieg. Ich bin jetzt mal hart, es gibt aktuell keinen Quarterback in dieser NFL, in dieser Liga, der dieses Spiel nach Hause geführt hätte. Also mit dem, was er dann am Ende gezeigt hat, mit den Würfen, mit den Läufen, mit all dem, wie der auf dem sich nicht sacken lässt, wie der wirklich unfassbar im vierten Viertel spielt, wie der am Ende schafft, mit dieser O-Line da alles rauszuholen. Ich sehe keine, und wir hatten, also am Ende stand auch 17-17 im Spiel der Jets gegen die Bills. Am Ende hätte Josh Allen genau das Gleiche zeigen können. Der hat genau den Winning Drive am Ende drauf gehabt. Und Sauce Gardner reicht dann aus als guter Cornerback, als Rookie, um einen Josh Allen zu stoppen. Und da sage ich einfach, das macht unser Quarterback anders. Und von daher, wenn das so weiterläuft, ist er für mich der klare Favorit im MVP-Race.
Ja, das kann man schon definitiv so unterschreiben. Ich glaube, mit diesen 485 Total Offense Yards hatte er die meisten Total Yards eines einzelnen Spielers in dieser Saison überhaupt. Und ja, ich finde, noch zusätzlich zu dem, was du gesagt hast, er hat diese Offense getragen, als sie nicht gut funktioniert hat. Und er hat dann einfach gesagt, okay, ich bin in dieser Saison mittlerweile so weit, dass ich gelernt habe, in-game mich anzupassen und zu sagen, okay, wenn die gegnerische Defense mir Räume anbietet, dann laufe ich auch. Dann habe ich die Möglichkeit, wenn ich aus der Pocket heraus Dinge machen muss, dann muss ich sie einfach machen. Dann haut er dann einfach so ein Scramble raus, holt sich den Touchdown und dann eben auch noch die Two-Point-Conversion. Gleicht das Spiel damit aus, führt es Richtung Overtime und ja, muss man halt ehrlicherweise sagen, es ist nicht umsonst, dass er da auch 6 Carries für 63 Yards gemacht hat. Ich glaube, die meisten von ihm im Regular-Season-Game und die zweitmeisten im Spiel seiner Karriere. Ich glaube, nur gegen die Bills ist er nochmal 6 Yards mehr gelaufen letzte Saison in der Divisional Round. Aber ich finde auch die Tatsache, er hat 11 verschiedene Receiver angeworfen, hat dieses Field Goal vorbereitet und eben auch 449 Passing Yards gemacht. Das ist einfach, für mich ist er der kompletteste Quarterback.
449 oder 446? Ich habe immer 446
das, gelesen. Kann natürlich 446. Dann nehme ich die drei zurück und die kriegt er dann woanders drauf.
Aber rekordmäßig, er hat noch nie in seiner NFL-Karriere 68 Mal geworfen. Er hat mehr geworfen in seiner College-Karriere, in diesem sensationellen Spiel gegen Baker Mayfield und Oklahoma. Aber das sind Rekorde, die er... Die einfach da stehen. Also da muss man mal ganz klar sagen, 6 times gerusht oder gelaufen für nochmal 63. Also das sind einfach Zahlen, die sind absolut krass. Also am Ende hat er über 509 Yards Offense selbst performt. Das ist außergewöhnlich. Und das ist ja noch nicht mal alles. Also am Ende, wenn man sieht, mit welchem Willen der sich da durchgetankt hat, den Touchdown geholt hat, ich sehe einfach keinen anderen Offensivspieler, der aktuell so komplett ist.
Und die meisten Passing Yards eines Quarterback in seinen ersten 75 Spielen hat er sich auch geholt von Matthew Stafford, sogar nur in 71 Starts, also kann den Rekord bis zu 75 dann auch mal ein bisschen nach oben schrauben, steht momentan, glaube ich, bei 21.596 Passing Yards. Ja, also er macht das einfach Woche für Woche und das ist für mich oder für uns dann einfach auch MVP-würdig. Und da stimme ich dir definitiv zu. Da sehe ich momentan in der Liga niemanden, der ihm da das Wasser reichen kann, der mal auch so eine Offense sprichwörtlich alleine trägt, zumindest mal teilweise, und dann eben auch dafür sorgt, dass die im Spiel bleibt und dass die sich nicht alle aufgeben, auch vom Kopf nicht abschalten, sondern, und das muss man ja auch sagen, seine O-Line kam ja dann am Ende wieder. In der Overtime waren sie ja wieder da und haben zumindest mal dafür gesorgt, dass die Wiese runtermarschiert wird und Richtung Field Goal Range. Und das ist ja auch etwas, wo er die Jungs dann eben auch dazu bringt, dass sie sich wieder fangen, dass sie wieder an sich glauben und die Defense genauso, die genau gesagt hat, wir müssen Patrick Mahomes zu jeder Zeit in diesem Spiel die Möglichkeit geben, dass er dieses Ding für uns gewinnen kann. Und das haben sie gemacht. Und das ist eben etwas, was, finde ich, außergewöhnlich ist. Das finde ich, und ich bin nicht bei allen Teams so tief drin, logischerweise wie bei den Chiefs, aber das ist einfach ein außergewöhnlicher Teamspirit, ein Leadership, den dieser Spieler einfach vorlebt. Und die folgen ihm bedingungslos. Und das ist einfach eine unfassbare Gabe. Und es macht unfassbar Spaß, ihm zuzuschauen, auch wenn er nicht alle Würfe anbringt. Aber er bleibt einfach dran. Er hat dieses, ich will das unbedingt und ich will das einfach jetzt. Und es muss einfach gehen. Und das macht einfach so unfassbar Bock. Ich glaube, der Michael-Jordan-Vergleich ist gestern Nacht, heute Morgen das ein oder andere Mal gefallen. Und ja, wir werden in einigen Jahren, Jahrzehnten vielleicht darauf zurückschauen und sagen, das war wirklich ikonisch, was da passiert ist. Und das war nicht gewöhnlich, sondern das war wirklich außergewöhnlich. Ja.
Ich finde den Brady-Vergleich fast noch spannender, weil ich hatte immer gedacht, Tom Brady hat über eine so lange Zeit so unfassbare Statistiken hingelegt, dass die niemals geknackt werden. Jetzt hat er gestern Abend 100.000 Yards geknackt, fast 15.000 Yards mehr als Drew Brees. Da habe ich gedacht, das kann eigentlich keiner mehr knacken. Und da habe ich mal gerechnet. Das fand ich eigentlich ganz schön. Wie viele Yards wie viele Jahre würde Mahomes brauchen, um 100.000 Yards zu kriegen? Der macht aktuell so 300 Yards, 300,6, glaube ich. Brady ein paar weniger über seine ganze Karriere, ist so bei 266. Wer weiß, ob Mahomes so viel bleiben wird. Aber wenn man den Schnitt, den er jetzt gerade hat, weitergeht, dauert es nur, und ich sage wirklich nur, 12,5 Jahre. Das heißt, wir könnten 2034 beziehungsweise Super Bowl 2035 könnte Mahomes diese 100.000 knacken. Von Brady, mal gucken, wie lange er noch spielt, wird dann vielleicht ein paar mehr haben. Da ist er 39. Also ich möchte einfach nur mal so sagen, was hat Mahomes eigentlich in seiner Karriere für einen Schnitt? Was hat er für eine Leistung? Das liegt auch an dem Team und das liegt auch an einer anderen Ära, wo mehr geworfen wird. Ja, völlig in Ordnung. Trotzdem sind diese Rekorde, die ihn Tom Brady aufstellt, und die 7 Ringe, sehe ich auch nicht. Aber ich glaube, die Rekorde, die da aufgestellt werden, muss man sagen, Mahomes ist unfassbar weit vorne und hat unglaubliche Möglichkeiten, solche Sachen auch zu knacken. Und diese Karriere, wenn sie so weiterläuft, ist einfach auf einem Weg, der beeindruckend ist. Und wenn wir jetzt sehen, es gibt keinen Tyreek Hill mehr, es wird auch irgendwann kein Travis Kelce mehr geben. So, das ist definitiv, und da braucht man trotzdem gute Spieler, die um ihn herum sind. Aber was wir da gerade sehen, ist eben GOAT-würdig. Und die Diskussion wird uns noch lange beschäftigen, meines Erachtens. Und gestern in der Übertragung haben die mehrfach gesagt, im Prinzip ist Mahomes ja noch ein junger Quarterback. Wenn man den Durchschnitt in der Liga sich anguckt, da gibt es da Leute, die einfach 10, 15, teilweise bei Brady dann irgendwie 18 Jahre länger gespielt haben. Und ich glaube, das ist das Beeindruckende, was wir da gerade sehen und was wir einfach auch wertschätzen müssen. Ich hoffe, da kommen in den nächsten Jahren ein paar Ringe dazu, damit wir auch da einfach eine Sicherheit haben und nicht diese Vergleiche mit einem Aaron Rodgers, der sensationell ist, aber eben einen Ring hat, ein Big Ben mit einem Ring, Russell Wilson mit einem Ring, dass die Vergleiche endlich aufhören, da würde ich mich sehr drüber freuen. Er hat eben so bestimmte Statistiken, und da kann man ja hoch und runter gehen bei Twitter, was man da alles findet. Der schnellste 4,8 auf 40 Yards Guy in der Historie. Ist insgesamt, was er an 400 Yards Spielen gemacht hat, ist extrem beeindruckend. Es gibt, glaube ich, nur einen anderen Spieler, der über 425 Yards und 60 Yards Rushing hat. Lamar Jackson natürlich. Es gibt nur einen anderen Spieler, der 5 Spiele in Folge, in denen er hinten gelegen hat, am Ende noch gewonnen hat. Also hinten gelegen zur Halbzeit. Der Spieler ist Peyton Manning. Also es sind überall diese Vergleiche, die irgendwie die ganz großen Namen der NFL sind. Und da muss man mal sagen, es ist schon sensationell, dass wir so einen Spieler bei uns im Team haben. Und das sollten wir jeden Tag, jeden Spieltag, jedes Game einfach genießen, weil wir wissen einfach zu jedem Zeitpunkt, mit Patrick Mahomes im Roster, mit dem Under Center, können wir das Spiel noch gewinnen.
Ja, schöner kann man es eigentlich nicht zusammenfassen. Dass, wenn das wieder mal für so ein Spiel gebraucht hat, dass uns das wieder bewusst geworden ist, dann soll's mir recht sein. Dann nehme ich auch gerne wieder so ein hässliches Spiel gegen die Titans nachts um 3. Das ist dann okay.
Es wird jetzt ja angenehmer. Gegen die Jaguars geht es um 19 Uhr nach dem Deutschlandspiel. Da muss man nur gucken, dass man aus dem Stadion rauskommt und schnell eine Kneipe findet. Aber da wissen wir jetzt ja auch, in der Innenstadt gibt es eine schöne Chiefs-Kneipe, wo man vielleicht das Spiel direkt schauen kann.
Das stimmt. Das ist dann vielleicht ein Spiel, das man beim sogenannten Public Viewing dann mit anderen Chiefs-Fans dann ein bisschen entspannter gucken kann und nicht so nachts alleine auf seiner Couch und leidet dann nur mit den anderen online mit. Das war wieder so ein Spiel, wo ich auch wieder gedacht habe, Mensch, natürlich die Titans, natürlich. Ich habe es leider ganz tief drin im Gefühl gehabt, dass es wieder so ein Spiel wird. Aber gut, sei es drum.
Du hast mir das ja nicht geglaubt. Ich hatte das ein bisschen höher eingeschätzt, weil ich dachte, das letzte Spiel 27-3, dann kriegen die immer noch wieder so 27 hin, roundabout, und wir müssen mehr machen, 30. Aber am Ende war es genau das knappe Spiel, was ich befürchtet hat, was wir schon mit den Raiders mit einem Punkt nur hatten. Das muss man eben auch auf der anderen Seite sagen. Die Chiefs kriegen es aktuell nicht hin, Spiele souverän zu gewinnen. Das kann auch mit den Gegnern zu tun haben, die ihnen dann nicht liegen. Also wir hatten ja schon einfach auch echt harte Bretter dann mit Bills, mit den 49ers, der besten Defense, und jetzt mit den Titans, die uns einfach überhaupt nicht liegen. Mal gucken, wie es gegen die Jaguars dann aussieht. Ich wünsche mir ein bisschen mehr Entspannung, aber da reden wir Ende dieser Woche noch drüber. Aber das war ein wichtiger Sieg, wenn man einfach dann auch nochmal auf die Tabelle guckt. Also wir haben gesehen, dass die Chargers auch knapp, auch fast ein bisschen unangenehm, weil dann schon mit sehr viel Glück dieses Spiel auch noch gewonnen haben, stehen eben nur ein Spiel hinter uns. Und auch die Bills haben verloren. Gegen die Jets hatten wir gerade schon ganz gut. Damit steigen die Chancen darauf, dass wir trotz Niederlage gegen die Bills eben auch eine Chance haben, die AFC zu gewinnen und dann wieder ein AFC-Championship-Game bei uns zu Hause haben können. Also ich glaube, das ist diesen Spieltag eben dann doch noch deutlich möglicher geworden, als es vorher war, oder?
Das ist auf jeden Fall wieder möglich, und ich glaube, das sollte dem Team jetzt auch den nötigen Push geben, dass man es wieder gefühlt aus der eigenen Möglichkeit jetzt mit diesem Schedule vor der Brust einfach hat, dass das wieder möglich ist und dass man einfach alles daran setzen sollte, dass man jetzt auch möglichst vielleicht nur noch ein Spiel irgendwie abgibt. Idealerweise natürlich keins mehr, aber wir sollten mit allem rechnen, vor allem wie wir auch gestern bei den Bills gelernt haben, oder auch, es sind ja super viele Spiele, ich sag nur Lions gegen die Packers, wo wirklich krass war, dann Miami gegen Chicago, auch erst kurz vor knapp da entschieden wurden mit 3 Punkten, also da waren schon wilde Sachen dabei, und das zeigt eben, diese Liga ist unberechenbar und es kann immer jederzeit jeder jeden schlagen, wenn er einen guten Tag erwischt. Und da sollten wir eben auch auf der Hut sein, auch gegen die Jaguars. Die haben zwar einen vermeintlich, ja, was sind sie jetzt, 3-6, aber ja, ist alles drin. Also musst du aufpassen, dass du da dir die Sachen nicht fängst, und in der Offensive musst du halt die PS auf die Straße bringen, die wir da am Start haben. Das war gegen die Titans auch eigentlich möglich, aber wir haben es uns schwerer gemacht, als es hätte sein müssen, ehrlicherweise.
Definitiv. Ich fand es ganz schön, am Ende der Pressekonferenz hat Patrick Mahomes dann, glaube ich, zu Orlando Brown gesagt, I think I earned a day off. Das definitiv, das gönnen wir ihm sehr. Mal durchatmen, mit der Familie ein bisschen Zeit zu verbringen, um dann wieder ins Training einzusteigen. Das war schon eine wirklich beeindruckende Leistung. Und für Andy Reid auf jeden Fall auch weiterhin ein sehr, sehr gutes Bye-Week-Resultat, also jetzt 21-3. Und er hat eben auch seine, glaube ich, fast schlechteste Performance oder das schlechteste Record gegen die Titans verbessert. Er war davor, glaube ich, 2-9. Und ich glaube, auch in der Regular Season hat Patrick Mahomes noch nie gegen die Titans gewonnen. Also ich glaube, der war 0-2, ist jetzt 1-2. Sie haben wahrscheinlich schon mal in der Postseason gewonnen, aber das war, glaube ich, ein wichtiges Spiel, weil genau gegen die Titans, die jetzt 5-3 stehen, kann man eben auch sehr, sehr gut in der Postseason, in den Playoffs wieder spielen. Und dazu wissen, wir können die schlagen, auch wenn sie vielleicht mit Ryan Tannehill am Ende spielen. Das war, glaube ich, ein wichtiger Schritt, und ich bin sehr gespannt, wie die sich weiter durchkämpfen, weil ich glaube, dass die Titans nächste Woche vielleicht schon die Broncos ärgern, aber dann auch eine wirklich gute Saison spielen können und sicher in die Playoffs einziehen. Man hat eben gemerkt, Malik Willis braucht noch Zeit, aber insgesamt haben die schon gute Playmaker, und ich bin glücklich, dass unsere Defense dann eben, glaube ich, in den letzten 9 Drives die auf 6 Yards gehalten hat oder auf 3 Punkte am Ende nur. Das war schon sehr beeindruckend, und das nehme ich positiv mit. Wir haben am Ende den W wieder eingefahren, und gucken wir dann, glaube ich, am Donnerstag, Mittwoch oder Donnerstag, wie es da weitergeht. Danke dir. Hast du noch irgendwas? Wir hatten noch eine Frage, glaube ich, oder?
Bevor wir genau, ganz es gibt noch eine Nutzerfrage von David, beziehungsweise sogar zwei. Die eine ist, wie wichtig ist Creed Humphrey für diese O-Line? Ist er der beste Center der Liga? Jetzt müsstest du ja nochmal dein PFF-Grade rauspacken, und da ist er ein bisschen runtergerutscht. Ich glaube, er war bei 86,1. Ich glaube, jetzt ist er bei 82, irgendwas runtergefallen, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, er ist schon weit oben dabei. Nach dem letzten Spiel würde ich sagen, ja, zweimal oder einmal auch nicht so richtig gut ausgesehen, aber in der Summe ist das schon ganz gut, was der Junge da abliefert. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Also, Beste der Liga, da muss ich halt immer sagen, ja, also, es gibt halt andere, da ist die Line halt anders aufgebaut. Ja, also wenn wir jetzt die Eagles angucken mit Jason Kelce, ja, du hast halt andere Möglichkeiten, du hast einen anderen Quarterback, der dahinter ist, du hast halt auch so Geschichten, wo du halt sagen musst, okay, kommen die ganzen Bälle bei Mahomes sauber an? Ja, kommen sie. Aber es geht halt auch ein bisschen ums Blocking, und da war es halt eben so, wenn alle struggelt er auch. Das sollte halt eben nicht der Fall sein. Aber in der Summe, und das habe ich auch vor der Saison gesagt, ist er für mich auf jeden Fall einer der besten drei. Ob er jetzt der Beste ist, das würde ich erst am Ende der Saison unterschreiben.
Also ehrlicherweise ist er nicht mehr ganz so gut, wie er laut PFF-Grade letzte Saison war. Da war er bei 91,8 und wirklich sensationell stark. Ich glaube, zweiter oder drittbester insgesamt. Jetzt ist er bei 82,7, was damit zusammenhängt, dass er einfach sein schwächstes Spiel der Saison gegen die Titans hatte und da am Ende aber auch unfassbar viel auf dem Platz stand. Also die haben über 100 Total Snaps gehabt, die Offense, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Im Pass-Blocking ist er wirklich richtig, richtig gut im Run-Blocking, und das ist vielleicht dann auch ein bisschen die Schwachstelle. Ist er eigentlich auch ganz, ganz in Ordnung, aber da hat die ganze Line eben Probleme. Und das hat eben auch sehr viel mit Chemie und Zusammenhalt zu tun. Das heißt, wie du es schon gesagt hast, also am Ende hilft die ganze Line gemeinsam, gerade diese Interior-Line, die drei Spieler in der Mitte mit Joe Thuney. Da habe ich gehört, der kann Deutsch sprechen, den möchte ich irgendwann in diesem Podcast haben. Und mit Trey Smith haben die insgesamt eine Dreierkombination, die sensationell ist und die wir hoffentlich auch noch wirklich lange bei uns im Team halten können. Das wird immer teuer, definitiv, aber ich glaube, das ist ein sehr, sehr entscheidender Punkt an den Tackles. wird die eine Seite wahrscheinlich uns nächstes Jahr zu teuer sein. Die andere Seite, da wünsche ich mir, dass wir vielleicht sogar im Laufe dieser Saison nochmal Ersatz bekommen durch die Rückkehr eines verletzten Spielers mit Lucas Niang. Aber das ist wirklich dann in eine sensationell gute O-Line und Creed Humphrey. Also auf dem Papier kann man ihn den besten Center der Liga nennen. Der macht schon extrem viel gut oder richtig. Ganz schön auch zu hören, dass das auch so ein Spieler wie Jason Kelce, Center der Eagles, der definitiv auch in der beste Center der Liga Riege gehört mit Ryan Jensen zusammen, die sich das angucken und sagen, krass, die machen schon alle echt was gut. Kommt eben aber auch sehr aufs Team und Ziel und die Offense an. Aber also einfach mal darauf achten, Creed Humphrey macht eigentlich fast nie irgendeinen Snap, der zu hoch geht, wo Mahomes Probleme hat, und das sind einfach so Plays und Fehler. Und wenn man das nicht hinkriegt, und da gibt es einige Center, die das nicht immer 100% hinkriegen, das sind eben so Sachen, auf die ich dann irgendwie sehr achte. Er hat fast keine Penalties, er hat in der gesamten Saison bisher 2 Penalties verursacht. Das sind so Sachen, wo man echt sagen muss, sensationell, was der da spielt. Und ich glaube, der hat in der Position, wenn du da eben den Ball snappst und gerade Interior Defender hast, der da richtig reinknallt, da hast du schon schnell eine Holding und so weiter. Also das ist am Ende
genau beeindruckend. Was und er die da zweite hat. Frage von David wäre, vertrauen die Chiefs Kadarius Toney genügend, sodass er wie zuvor auch Bälle bei Trickplays werfen darf? Da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst.
Ich glaube, dass Andy Reid den erfahrenen Spielern vertraut. Und gerade wenn Special Teams trainiert, dann darf die Offense ein bisschen rumspielen und rumprobieren. Also dann Kelce dabei, da ist ein Juju dabei, da ist ein Mahomes dabei, da ist ein Mecole Hardman dabei. Und die probieren Sachen aus und die machen mal was und die testen was. Und da wird Kadarius Toney definitiv mit der Zeit das Vertrauen gewinnen müssen von dem Mahomes, von dem Kelce. Und wenn die ihm vertrauen, wird auch ein Andy Reid das nicht aufhalten. Also ich glaube, am Ende ist das wirklich auch eine Teamchemie. Und am Ende wird es niemals Andy Reid alleine entscheiden. Das ist dann ein Eric Bieniemy, das ist ein Matt Nagy, der dabei ist. Aber es sind eben noch die Spieler. Und wenn die sagen, hey, lass uns das mal probieren, why not? Also wieso sollte das nicht machen? Ich freue mich erstmal, wenn Kadarius Toney immer weiter dieses Playbook lernt. Und wir haben ja gesehen, wie lange es auch bei Juju gebraucht hat. Die haben vor der Saison sich schon getroffen. Die haben eine Preseason gehabt. Die haben die ganzen Workouts gehabt und das Camp, und trotzdem hat es nicht vom ersten Spiel an funktioniert. Von daher bin ich sehr gespannt, wie sie den jetzt mehr und mehr in jedem Spiel einsetzen, und der wird wirklich wahrscheinlich erst Richtung Playoffs so wirklich seine volle Blüte entwickeln, wenn er denn verletzungsfrei bleibt. Aber auch das ist ja ganz spannend zu sehen, dass er da scheinbar bei den Chiefs besser aufgehoben ist oder gewillter ist zu spielen oder bessere Chemie, bessere Kommunikation hat. Also da ist ja am Ende ganz viel möglich. Und ich glaube, dass Kadarius Toney, wenn er funktioniert, in den nächsten 3, 4, 5 Jahren ein unfassbar wichtiger Spieler von den Chiefs werden könnte.
Ich hoffe, er ist auch schon in dieser WhatsApp-Gruppe für die Call of Duty-Verabredung. Dann ja, dann muss halt wieder einer muss halt wieder aus MWS. MWS muss jetzt kurz raus und dann
Marquez hat nicht mehr verdient, hast
du? Ist raus. Also er hat ja übrigens richtig, richtig guter Content. Orlando Brown läuft mit dem Mikro durch die Kabine und fragt jeden Einzelnen, wer sein Lieblingsteammate ist. Müsst ihr euch unbedingt angucken. Ich habe sehr gelacht bei mehreren Spielern, unter anderem auch bei Kadarius Toney, weil diese Gesichtsgrimasse, das ist jetzt schon für mich einfach Gold. Das ist einfach Meme-Gold. Und dieser Junge macht jetzt schon Bock. Also bin ich echt gespannt, wie der noch eingesetzt wird.
Gefühlt keine Augenbrauen.
Das ist der Wahnsinn, was der auch für Grimassen macht, wie der auch so breit grinsen kann, unfassbar. So, aber da sind noch mehrere Perlen drin. Schaut es euch an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Da der Kollege Orlando Brown hat da auf jeden Fall ein bisschen Talent vor dem Mikro, muss man sagen.
Ja, insgesamt finde ich den Content, den die Chiefs ausliefern, da, er wird es hier nicht hören, aber Grüße an Rob Arberino, der das übernommen hat, der einen unfassbaren Content-Output hat. Die haben dafür jetzt gerade auch Sport-Emmys gewonnen. Wusste auch nicht, dass es das gibt, aber da sind sie extrem erfolgreich. The Franchise, freue ich mich hier alle 2 Wochen drauf, kommt euch mal mittwochs abends, also so donnerstags für mich zu gucken. Bringt eigentlich immer Spaß, gibt dir so ein bisschen mehr Tiefe, mehr Gefühl dafür, was da so passiert. Ansonsten, wenn ihr den Podcast gehört habt, bis zu unserem Podcast noch irgendwas braucht, natürlich auch New Heights wieder am Mittwoch verfügbar, also auch das bringt Spaß. Da gibt es einfach ein bisschen mehr Einblicke in die Welt der Chiefs, was passiert da eigentlich, da lernt man, wie Spieler eigentlich loslegen, wenn es ums Essen nach dem Spiel geht, wie so ein Flug funktioniert. Also man kann da wirklich sehr, sehr viele Einblicke in die NFL-Welt bekommen, die man sonst nicht hätte. Da freue ich mich jedes Mal drüber.
Ich habe neulich eine Instagram-Nachricht gekriegt, da war ich sehr gerührt, muss ich sagen. Hat jemand gesagt, nach New Heights oder in der Kombination sind wir der zweitbeste Chiefs-Podcast, den es aktuell gibt. Und das ist wirklich, also mit Jason und Travis Kelce in einer Reihe genannt zu werden, was den Entertainment-Faktor angeht. Also da muss ich sagen, da war ich schon sehr stolz, ohne eingebildet zu wirken. Aber das ist, glaube ich, eine
Da gibt es insgesamt, finde ich, danke an all die Nachrichten, an all die Grüße, an all das, was ihr da macht. Das freut mich sehr. Und wenn es die Frage ist, wann kommt eigentlich der Podcast, wenn man irgendwie am letzte Woche, der eben nicht am Donnerstag gekommen ist, sondern erst am Freitag, diese Frage alleine und dieses dann dran denken und sagen, ich möchte uns jetzt gerne hören, es freut mich unfassbar.
Es freut uns unfassbar. Vielen Dank für diesen Support. Hätte ich nie gedacht, dass es nach nicht mal einem halben Jahr so abgeht und dass ihr da drauf Bock habt da draußen. Deswegen macht weiter so. Haut uns mit Fragen von eurer Seite aus voll. Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns, wenn wir die für euch beantworten können. Bewertet uns auf den Plattformen. Das hilft uns sehr weiter. Und bleibt aktiv. Wir versuchen, das nächste Gewinnspiel oder das erste Gewinnspiel an den Start zu bringen. Sehr gut.
Ich habe eine erste Gewinnspielidee. Ich hab ein Buch mitgenommen von dem Patrick Mahomes Buch, was ich zusammen mit Kutsche geschrieben habe, was ich jetzt hier mit in München habe. Ich nehme dieses Buch am Samstagmorgen mit und der erste von euch, der mich darauf anspricht, kriegt das Buch. Signiert natürlich. Ich hole auch eine Unterschrift von Kutsche rein. Also kriegen wir auch hin. Auch von Kutsche signiert, das verspreche ich jetzt mal. Sprecht uns gerne an, wenn ihr uns da seht. Wir freuen uns sehr, mit euch zu sprechen über die Chiefs, über Creed Humphrey, über das MVP-Race, whatever you want, sprecht uns an. Und der Erste, der mich auf das Buch anspricht.
Ich bin gespannt, ob ich da dabei bin. Oder ob du... Ja, denn...
Du hast doch viel los in diesem Podcast.
Der zweitbeste Chiefs-Podcast nach New Heights. Nee, kleiner Spaß. Ich habe ja mein Buch schon durchgelesen. Alles gut. Ich habe brav meine Hausaufgaben gemacht. Genau, ausgelesen.
Ausgelesen, sozusagen.
Aber da freuen wir uns jetzt auf das Deutschlandspiel und alles, was da drumherum in München passiert. Also ich kann es immer noch nicht fassen, dass es jetzt tatsächlich die Realität wird und dass wir das nicht mal mehr 6 Tagen da erleben werden. Das ist schon ziemlich krass und ich freue mich auf alles, was da in der Stadt los sein wird. Ist ja für mich persönlich das allererste NFL-Spiel, zwar nicht in Amerika, aber in Europa. Ich war in London. Ich habe kein London-Game mitgenommen. Dann, wenn ich gehen wollte, ist immer irgendwas dazwischen gekommen. Also für mich wird das jetzt das erste von hoffentlich ganz vielen, die folgen.
Das ist
auf jeden Fall
irgendwann dran
auf
sein,
der Bucketlist also ganz, ganz, immer noch ganz
der weit. Der größte Höhepunkt. Sehr, sehr schön. Das ist doch ein schönes Ende. Vielen Dank dir, Marius. Das hat sehr viel Spaß gebracht. Ich glaube, wir können alle durchatmen. Wir haben das Spiel gewonnen. Genau solche Spiele musst du gewinnen. Die Chiefs sind auf einem sehr guten Weg mit vielleicht dem besten Quarterback, den man sich vorstellen kann. Von daher wollen wir mit allen viel kritischen Worten in den letzten dreiviertel Stunde trotzdem sehr positiv enden und sagen, geil, wir haben dieses Spiel gewonnen. Es geht weiter und es ist alles offen. Wir können jegliche Position in dieser Saison noch erreichen und es sieht sogar ganz gut aus, dass wir sehr, sehr sicher in die Playoffs einziehen und ich kann mir sogar vorstellen, dass wir kein Spiel mehr verlieren. Das wird nicht passieren, aber wenn man sich die Spiele durchgeht, dann würde ich uns überall als Favorit
halten. Halten wir das so fest und dann sage ich Servus und wir sehen uns die Tage in München.